Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Hallo Anna, lieber werden oder lieber sein?
Lieber sein.
Die Autorin Anna Osbild verbindet nicht weniger als das Kleine mit dem Großen, das Werden mit dem Sein, den Anfang mit dem Ende, den Menschen mit der Natur. Und mit ihrem aktuellen Buch Frühe Pflanzung ist sie heute zu Gast in der Radetzkystraße 1. Herzlich willkommen, Anna.
Ja, danke für die Einladung.
Anna, du wurdest in Bad Dutz in Liechtenstein geboren und von der Theorie her fange ich mal an, deine Biografie ein bisschen aufzurollen. Du hast Soziologie, Medien- und Erziehungswissenschaften an der Universität Basel studiert und an der Zürcher Hochschule der Künste Schreiben in Kunst und Kultur. In der Praxis hört sich dein Lebenslauf noch einmal ganz anders an. Du bist nämlich Autorin, du bist Schreibcoachin, Übersetzerin, Lektorin und du hast das Junge Literaturhaus Liechtenstein initiiert und für 2 Jahre geleitet. Und als Autorin, da warst du bereits schon für verschiedene Literaturpreise nominiert, darunter 2021 der Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg und du hast schon verschiedene Stipendien und Werkbeiträge erhalten. Und wenn man jetzt neugierig ist und man surft auf deine Website, dann findet sich dort ein spannender Satz, der lautet nämlich: Literarisches Schaffen wird häufig als einsame, geniale Praxis angesehen und als solche vermittelt. Und du schreibst dann eben auf deiner Website auch, dass du das ganz anders siehst. Das heißt, ist Schreiben ein Handwerk, das man erlernen kann?
Ja und nein. Also ich stehe ganz klar hinter diesem Satz. Ich habe ihn ja auch hingeschrieben. Und zugleich denke ich aber auch, dass es nicht nur ums Erlernbare geht, sondern eben auch um das Einsame auch wichtig ist. Also dieses Sinnliche, das Riechen, Schmecken, Hören, das kann man im Endeffekt dann auch nur alleine. Aber ich finde ganz wichtig, dass man eben auch rausgehen kann, dass man in den Austausch gehen kann und dass man auch Gleichgesinnte kennenlernen darf und sich irgendwo auch verlieben kann, sei das in ein Buch oder eben auch in eine andere literarische Stimme. Und ja, ich bin da sehr fürs Wohlwollen und gegen den Neid.
Was bedeutet denn für dich persönlich das Schreiben?
Also immer wieder was anderes. Im Moment schreibe ich wieder oder weiter oder immer noch. Und im Moment, also mache ich das tatsächlich im Austausch mit 2 Kunstschaffenden aus Deutschland. Die habe ich bei diesem Nature Writing Preis kennengelernt und wir schreiben jetzt jeden Tag ein Elfchen und schicken uns das jeweils montags, machen das bis Oktober und setzen uns auch immer wieder einen Begriff. Also wir sagen, diese Woche schreiben wir über Felsen oder über Grün, wie auch immer. Und das ist irgendwie im Moment so ein Anker in meinem Alltag. Und als ich zum Beispiel die frühe Pflanzung geschrieben habe, da war es auch so ein bei mir bleiben in diesem Umbruch von so dem Dauersingle zur erstmal in einer Beziehung sein und auch mal zusammen wohnen zur Mutter, wenn man den Begriff so nennen will, gebrauchen will. Ich habe aber auch gar keine Alternative dafür. Und in diesem ersten Jahr mit meiner Tochter war es wirklich so ein das Schreiben, ein bei mir sein und ein mich immer wieder neu vergewissern, dass ich noch da bin und mich auch wieder immer wieder neu kennenlernen in eben dieser neuen Rolle.
Bevor wir gleich zu der frühen Pflanzung kommen, noch eine Frage vorher. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Ist das etwas gewesen, was bei dir tatsächlich aus diesen offenen Sinneskanälen entstanden ist, dass du eben sehr wachsam gehört, gerochen, geschmeckt und gesehen hast und dann irgendwie das Gefühl hattest, du musstest das ausdrücken? Hast du ein Buch gelesen, das du ganz toll fandest und hast dich entschieden, ich will jetzt auch schreiben? Wie war das bei dir?
Ja, es war eigentlich gerade umgekehrt. Also ich habe das Gefühl, das Studium hat meine Sinneskanäle zugestopft. Also ich wollte nämlich ursprünglich Kunst studieren, wurde dann an der Akademie nicht angenommen und habe gedacht, ja gut, kann ich offenbar nicht. Dann habe ich auf Soziologie umgesattelt. Und also ich liebe philosophische Texte, soziologische Texte. Ich möchte das auch weiterhin pflegen. Aber es war halt sehr einseitig und es hat sich dann so ergeben, dass ich für die Basler Uni-Zeitung eine Kolumne schrieb, eine wöchentliche. Und von eher so einer unipolitischen Perspektive aus, die ich anfangs hatte, hat sich das gewandelt in eben, das hat so langsam meine Sinne geöffnet, dieses jede Woche was schreiben müssen. Und das wurde dann immer lyrischer, es wurden dann immer also so kleine Vignetten mit der Zeit. Und also ich bin da eher so per Zufall reingerutscht und meine Kollegen, Kolleginnen da haben mich dann sehr ermutigt, weiterzuschreiben. Also es waren dann viele Zufälle. Im Endeffekt kann ich aber sagen, ich habe eigentlich immer geschrieben, weil ich habe immer Briefe geschrieben. Aber das hat sich dann halt nicht wie literarisches Schreiben angefühlt. Da war auch keine Ambition dergleichen da. Aber es war eigentlich immer ein Glück im Schreiben, in diesem Briefe schreiben. Und ich habe viele Briefe geschrieben, mache ich weiterhin. Ja.
Und das klingt so, als sei das Schreiben ganz organisch in dir gewachsen. Und das ist natürlich ein wunderschöner Bogen zu deinem jetzigen literarischen Schreiben als Autorin. Dein aktuelles Buch trägt eben den Titel Frühe Pflanzung und ist 2023 im Limmert Verlag publiziert worden. Und gleich nach dem Erscheinen wurde das Buch für den Literaturpreis der Europäischen Union nominiert. Und in diesem Text begegnen sich eben diese Themen des Mutterwerdens, des Mutterseins, der Elternschaft generell und der Natur, also dieses organische Wachstum, das du da einflechtest. Du sagst über dein Buch, dass du das, und schreibst es auch in deinem Buch, dass du das Wochenbett schreibend und lesend bewohnbar machst. Kannst du uns und alle, die dein Buch jetzt noch nicht kennen, noch einmal mit in diesen Moment hineinnehmen, in dem dein Buch entstanden ist? Vielleicht ohne, dass das Buch wusste, dass es mal ein Buch werden wird.
Ja, also begonnen hat es schon in der Schwangerschaft. Da habe ich Haiku geschrieben, so diese japanischen Kürzestgedichte. Und mir war dann ganz klar, ich möchte das weiterziehen in eben diese frühe Mutterschaft hinein, weil ich ja auch FreundInnen habe, die Eltern sind und wusste, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und es war dann, aber eigentlich habe ich dann schon gedacht, dass ich 2-3 Monate nicht schreiben werde. Und das wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Aber es war dann gerade umgekehrt. Also ich habe sogar schon 2-3 Tage nach der Geburt vielleicht fast schon ein bisschen zwanghaft gelesen, weil sich halt wirklich alles verändert hatte. Das war für mich so eine Möglichkeit, etwas zu tun, worin ich mich kenne. Und dass ich dann so viel schreibe, das hätte ich nie gedacht. Und es war dann, aber es hat mir auch so Spaß gemacht. Und also Spaß, vielleicht, das ist vielleicht der Rückblick, aber es war irgendwie was Schönes für mich, ja. Und zu merken, ich schreibe weiterhin und auch so fantasievoll zu sein in dieser total komischen Zeit, in der man ja so aufs Körperliche zurückgeworfen ist. Und dann stillt man plötzlich und ich hätte nie gedacht, dass ich stillen kann und werde. Und dann habe ich das einfach gemacht und ich war dann so verträumt und unglaublich langsam. Und dieses verträumte Langsame und auch dieses aus dem Alltag raus sein, ist eigentlich was genuin Literarisches, könnte man sagen. Also ich habe in dieser Zeit dann zum Beispiel auf Lyriklein, das ist so ein Literaturpodcast, habe ich Friederike Mayröckers Gedichte von ihr gesprochen, oft gehört. Und das konnte ich richtig gut aufnehmen, weil eben nicht dauernd Mails reinkamen oder ich die Mails halt einfach nicht angeguckt habe. Also es war irgendwie bei allem Schwierigen auch, das ich ja auch erwähne, also den Schüttelfrost, die große Erschöpfung, war es eine Zeit, in der ich eben Texte aufnehmen konnte und irgendwie auch was aus mir rausfließen konnte.
Das hört sich so an, als sei mit der Schwangerschaft und der Geburt deiner Tochter ein ganz besonderer Sinneskanal in dir aufgegangen, auf dem auf einmal eine andere Art von Austausch noch möglich war.
Genau, also es hat mir wirklich was auch gezeigt. Es hat, im Moment beschäftige ich mich mit dem Begriff der Zeit auch, also ist ja ziemlich en vogue im Moment. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass ich in diesen circa 8 Monaten, in denen ich beruflich pausiert habe nach der Geburt meiner Tochter, eigentlich wahnsinnig gut literarisch sein konnte. Sprich, einfach lesen und notieren, zweckfrei. Und das macht mich schon sehr nachdenklich, wenn ich denke, wie sieht der Alltag für AutorInnen aus, gerade wenn sie finanziell nicht abgesichert sind in der heutigen Gesellschaft oder auch in einer Gesellschaft, in der man immer online sein muss oder sich vermarkten muss. Ja, ich sollte auch meine Website mal wieder aktualisieren. Also eben, es ist, es gibt stets was zu tun und ich glaube, das widerspricht einer Art des literarischen Seins, so wie ich sie mag und gern pflegen möchte.
Und gleichzeitig holt einen ja nicht so sehr ins Leben wie ein Kind. Und trotzdem gibt es Themen rund um das Thema Mutterwerden, um das Muttersein, die ganz selten Eingang in die Literatur, in die Lyrik finden. Und das ist zum Beispiel das Thema des Wochenbetts. Das ist wirklich unterrepräsentiert im literarischen Schaffen, im literarischen Schreiben. Und das ist eine Zeit, die von ganz intensiven Bildern und von großen Erwartungen geprägt ist. Inwieweit war diese Zeit des Wochenbetts und auch die Zeit darüber hinaus für dich auch eine Grenzerfahrung als Frau?
Also als erstes kommt mir in den Sinn, es war einfach körperlich für mich unglaublich anstrengend. Es hat sich erst so nach 3 Monaten gelichtet, so diese Erschöpfung. Ja, und als Frau, also ich lebe in einer heterosexuellen Beziehung mit einem Mann, der, also, aber ich glaube, wir haben im Vorhinein genug gesprochen und ich habe im Vorhinein genug klar gemacht, dass meine Kunst weiterhin Teil von mir ist. Und darüber bin ich schon sehr froh. Also es war, ja, also ich bin da, auch wenn mich immer wieder dieses schlechte Gewissen einholt und ich sicher keine Vorkämpferin bin, habe ich immer wieder meine Freiräume eingefordert. Und am Anfang waren das dann halt, auch wenn es nur mal eine halbe Stunde war, ganz am Anfang, das war für mich einfach sehr heilsam und ganz wichtig.
Das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil meine nächste Frage wäre gewesen, ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst und magst, aber inwiefern hast du dich als Frau und als Autorin in dieser Zeit verloren und vielleicht auch gefunden?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich glaube, ich hatte ja sowieso, wenn man Autorin ist, hat man, also jeder ist anders, aber man hat ja immer Angst, wie geht es denn weiter und wo soll denn bloß das nächste Buch herkommen? Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich 2 Jahre nach der Geburt meiner Tochter, dass das nächste Buch da sein wird. Also es war ein riesen Geschenk, was sich an Bildern und Gedanken aufgetan hat. Also, und dafür bin ich schon auch sehr dankbar. Aber das Ding ist ja, dass man das ja in der Regel nicht aufschreibt, dass man nicht schreibend im Wochenbett drin sitzt. Und eben darum bin ich froh, dass ich das einfach so leicht zwanghaft gemacht habe. Und ich hatte nicht vor, dieses Buch zu schreiben. Es war dann eher beim Durchblick der Notizbücher, habe ich dann gemerkt, dass da spannender Stoff ist.
Ja. Ich bin auch sehr froh, dass du dich dazu entschieden hast. Und gleichzeitig kann ich mir eigentlich keine Zeit im Leben einer Frau vorstellen, die intimer wäre als dieses Wochenbett und diese ersten Monate als Mutter. Du tauchst also so wirklich in dieses Epizentrum des Privaten ein. Und das merkt man deinem Text auch an, weil du ja von dir erzählst und gleichzeitig nimmst du dieses autofiktionale Moment auch wieder ganz stark zurück, indem du die Vornamen auf die Anfangsbuchstaben reduzierst. Gab es da bei dir so einen Zwiespalt oder eine Frage, die da lautete, wie viel möchte ich eigentlich von mir zeigen mit diesem Buch?
Ja, ganz klar. Also ich habe auch sehr viel ausgespart. Also das Buch könnte auch viel mehr Tagebuch sein, war es auch mal. Also Und ich habe es dann meinem Verleger, dem Erwin Künzli. Mittlerweile meine Lektorin ist jetzt Larissa Weibel, aber damals habe ich es dem Erwin geschickt. Einfach so, natürlich aus einer gewissen Hoffnung, dass es ihm gefällt. Aber als dann zurückkam, wir haben es alle gelesen, wir wollen ein Buch machen, wie wer Frühling, habe ich erstmal 3 Wochen lang Albträume gehabt und habe es dann verschiedenen Leuten zu lesen gegeben, auch Älteren, die eben nicht ständig ihr Mittagessen auf Facebook oder Instagram zeigen, und mich erst dann dafür entschieden, diesen Text zu machen, und habe aber auch eben manches ausgespart und habe auch die kleine E-Punkt so in so eine Schutzhülle gepackt. Also ich hoffe sehr und ich glaube es aber auch, dass wenn sie das dann mal liest, dass es in Ordnung sein sollte für sie. Also ich habe ihre Großeltern und ihren Papa daraufhin prüfen lassen, also gegenlesen lassen, weil ich finde, es ist in dem Moment nicht nur meine Entscheidung. Es ist bei jedem anderen literarischen Text alleinig meine Entscheidung und da lasse ich mir dann auch nicht reinreden, aber in dem Moment war es jetzt nicht nur meine.
In deinem Buch gibst du diesen Blick so frei auf diese ganz große Lebendigkeit des Lebens und du sparst weder das große Glück noch die Wut noch die Verzweiflung aus, aber all das ist von einem ganz starken Rhythmus in dem Text getragen. Du gliederst deinen Text in 3 Teile, in Frucht, frühe Pflanzung und Flora. Und den 3. Teil Flora, den gliederst du in die 4 Jahreszeiten. Und innerhalb dieser einzelnen Sequenzen wechseln sich eben meist sehr kurze Sätze, die eben tatsächlich so einen ganz starken Kurzlyrik-Haiku-Charakter haben. Also das macht jetzt sehr Sinn, wenn du das einwirfst. Und diese kurzen Sätze wechseln sich eben ab mit ganz bewusst gesetzten Pausen. Also man kommt ins Lesen, in die Pause, ins Lesen, in die Pause. Das Ganze hat mich tatsächlich an so ein Beet mit Setzlingen erinnert, ja, wo man immer mit Abstand zum nächsten, damit jeder sich entfalten kann, ja, ganz bewusst den einen Setzling neben den anderen setzt. Und gleichzeitig ergibt dieser Rhythmus des Textes wie so ein Wiegen und man empfindet sich wie in einem Schoß, in dem so alles sehr getragen ist und das hat was ganz Großes, Geborgenes und auch was sehr, sehr Tröstliches. Ich weiß, dass deine Lektorin, glaube ich, dir empfohlen hat, oder zu sagen, das ist ein lyrischer Essay, weil es tatsächlich schwierig ist, für diese Form des Textes eine Benennung, eine Bezeichnung zu finden. Und ich habe mich gefragt, wie seid ihr auf diese, oder wie bist du auf diese Form dieses Buches gekommen?
Ja, genau, es war wirklich so, dass ich Haiku schrieb während der Schwangerschaft. Im Wochenbett, da ging so eine Form nicht. Da habe ich einfach notiert. Und dann nach 3 Monaten, als meine Tochter da war, habe ich Elfchen geschrieben, also Kürzesgedichten aus 11 Wörtern. Und die habe ich dann, als ich dann wirklich begonnen habe zu arbeiten an dem Text, also das war die Materialsammlung, die sich so ergeben hat im Prozess. Und als ich dann begann zu arbeiten, da habe ich die dann auseinandergedröselt. Also es waren eigentlich wirklich, das Buch besteht eigentlich aus lauter Texten, die an einem Tag, vielleicht mal 2 an einem Tag entstanden sind. Vielleicht mal 3 Tage keins, vielleicht mal 3 an einem Tag. Und also so kam es und natürlich einen Text baut man und da ist man auch in einer Gruppe mit anderen Texten, die man gelesen hat. Und also sehr beeindruckt, eben im deutschsprachigen Raum habe ich weniger Freundinnen in Buchform, die so schreiben. Also zumindest kenne ich sie nicht. Bin da sehr offen für Empfehlungen. Im angloamerikanischen Bereich gibt es zum Beispiel Bluets von Maggie Nelson, das ich ganz toll finde. Oder Citizen von Claudia Rankine, die ich glaube, diese Form des Lyric Essay pflegen. Und das ist jetzt schon circa 6 Jahre her, als ich diese Bücher las, erst in der deutschen Übersetzung. Und einfach super beeindruckt war, dass man so schreiben kann und darf. Also viele schreiben wahrscheinlich so und werden dann schlicht nicht verlegt. Und und darum bin ich auch meinem Verlag sehr dankbar, dass ich habe da ganz große Freiheiten und so einen Vertrauensvorschuss.
Was ich sehr spannend finde, ist, dass du eben nicht nur diese Veränderungen von Körper, von Wahrnehmung der Frauen in diese lyrische Bildsprache bringst, sondern tatsächlich auch immer wieder Bezug nimmst auf die gesellschaftliche Sicht auf die Frau als Mutter. Du schreibst auf Seite 22 diese kurze, also fast nebenbei Notiz: Der schwer werdende Bauch erfordert Gleichgewicht, jede Woche ein neues. Und tatsächlich ist diese Schwangerschaft oder ist eine Schwangerschaft ja eine Zeit, in der man als Frau immer wieder die eigene Stabilität finden muss. Also man muss seine innere Achse immer wieder neu austarieren. Wie viel Standhaftigkeit brauchen denn aus deiner Perspektive Mütter, vielleicht auch Eltern, wenn sie in ihre Rollen in unserer Gesellschaft hineinwachsen? Wie leicht oder wie schwer wird ihnen das gemacht?
Also ich glaube, das hängt natürlich immer vom jeweiligen Umfeld ab. Aber ich denke jetzt so in einem eher provinzielleren Umfeld, in dem ich wohne, also um jetzt einfach mal von meinem Wohnumfeld zu sprechen, das ist schon noch sehr geprägt von so einem etwas antiquierten Mutterbild, dass diese aufopfernde Mutter, die eigentlich die alleinige Bezugsperson des Kindes ist. Und das braucht schon Standhaftigkeit und die habe ich nicht immer. Also die, ja, das bringt, wirft mich immer wieder aus der Rolle. Zugleich merke ich aber auch, ich habe ja viele Freundinnen in Städten und das ist teilweise, sieht es durchs Fernglas so ein bisschen anders aus, ist aber im Individuellen dann teilweise gar nicht wirklich anders. Also es ist, ich glaube, ganz viele von uns, irgendwo schreibe ich das im Buch, dass ich zitiere Antonia Baum, die sagt, wir stehen mit einem Fuß in unserem modernen Leben, das wir uns so und so vorstellen, und mit dem anderen Fuß in so einfach in so alten Vorstellungen und Glaubenssätzen, die einfach noch von ganz früher herkommen und die man gar nicht so leicht los wird. Und an mir selber weiß ich ja auch, dass ich die habe, weil sonst hätte ich kein schlechtes Gewissen. Also.
Worauf hat sich das bei dir berufen in der Zeit? Wo war der Quell für dieses schlechte Gewissen?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube bei Jean-Jacques Rousseau, der ja also für sein Zutun für die Aufklärung auch hochgelobt werden kann, aber er hat ja ganz stark dieses Bild der sich aufopfernden Mutter geprägt, obwohl seine eigenen Kinder im Waisenhaus aufgewachsen sind, damit er schreiben konnte, um das auch mal erwähnt zu haben. Also sicher, wird übertragen durch Generationen und das ist einfach, wie wir aufwachsen, was uns in der Schule erzählt wird, von unseren eigenen Eltern, von unserem Umfeld, also der Quell, also eben, ich kann diesen Quell rational negieren, aber irgendwie ist er noch nicht ganz versiegt. Also.
Das ist so spannend, wie bringst du das jetzt ins Leben, weil du bist jetzt Mutter einer Tochter, die später vielleicht auch wieder Mutter sein wird. Inwieweit siehst du für dich die Möglichkeit, zum Role Model zu werden? Also dein Buch ist ja so ein erster Wegweiser, ja, der mal Bewusstsein setzt und Lebenszeichen setzt für Frauen in dieser Situation. Aber wie selber wird man als Mutter dann zur Wegweiserin für die Generation, die nach einem kommt?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich gewiss nicht abschließend beantworten kann. Aber ich probiere eben gerade jetzt, meine Tochter ist jetzt erst 2 Jahre und 4 Monate alt, aber sie spricht ja schon ganz fest und ich erzähle ihr auch und sie kommt mit an Lesungen, sie kam schon als Baby mit an Lesungen und letztens habe ich ihr so eine Geschichte erzählt von einem Kätzchen, das Bücher schreibt und dann hat sie gesagt, wie du? Und oder als ich ihr mein Buch das erste Mal zeigte, das neue, hat sie gesagt, da habe ich mitgemacht. Also sie wusste, glaube ich, gar nicht, wie wahr das war. Also ich versuche, sie teilhaben zu lassen an meiner Kunst und sie dieses schlechte Gewissen nicht spüren zu lassen, das ich teilweise einfach wirklich habe. Vielleicht eben auch, weil ich nicht Bankerin bin zum Beispiel oder Verkäuferin und einfach von 8 bis 5 dahin gehe und dann weiß ich am Abend, was ich gemacht habe. Teilweise ist das einfach nicht so. Klar, wenn ich einen Workshop gebe, habe ich den gegeben. Aber wenn ich versuche, was Neues zu schreiben, das ist einfach nicht so fassbar. Und manchmal gehört auch spazieren zu meinem Arbeitsprozess. Und das ist dann eben da ist so dieser Struggle schon noch da. Darf man das? Darf man sich auch einfach mal was Gutes tun? Oder man muss ja auch, wenn man schreibt oder so, wie ich es empfinde, ich muss immer irgendwie im Flow sein, da, sonst kommt nichts. Und genau das. Also, aber gleichzeitig, ich schreibe mehr, seit ich Mutter bin, weil ich bewusster schreibe, ich schreibe lieber. Und also ich schreibe, ich bin sehr dankbar um diesen Rahmen, den mir meine Tochter geschenkt hat. Auch wenn er manchmal, es braucht einfach organisatorisches Geschick und ein Umfeld, das hilft. Aber und Finanzen natürlich und Zeit, aber ich mag diesen Rahmen irgendwo auch.
In deinem Buch finden sich neben den Texten und Sprachbildern auch ganz konkrete, wirkliche Bilder von Eicheln, von Äpfeln, von bestickten Stoffen. Und manchmal sind das Bilder, die in so einer Art eher poetischer Dokumentation deinen Text begleiten. Und manchmal sind die Bilder, so empfinde ich das als Leserin, auch ein Impuls, das Geschriebene über sich selbst hinauszudenken. Du hast schon so ein ähnliches Verfahren in deinem Prosa-Debüt Wurzelstudien angewandt, das 2020 ebenfalls im Limmert Verlag erschienen ist. Jetzt hast du vorhin erzählt, wärst eigentlich gerne bildnerische Künstlerin. Ist das der Impuls, der bei dir ist, um Text und Bilder miteinander zu kombinieren? Oder wo liegt der Grund dafür?
Ich erinnere mich gern und Fotos können dabei helfen. Oder ich halte gern fest. Und Fotos, manchmal gelingt das in der Sprache nicht. Oder zumindest nicht so per Klick. Also und beim Fotografieren ist dieser Klick da. Und, aber die Fotos sind einfach teilweise im Prozess auch entstanden, nebenher. Und ein paar habe ich dann im Nachhinein extra reingeholt. Also zum Beispiel die Schattenbilder oder auch die Stickbilder, die habe ich dann halt wirklich gemacht. Und also ich forsche einfach gern. Wenn es nicht so mühsam wäre, würde ich auch gern an der Uni forschen. Es ist einfach, mir ist das Universitäre zu geregelt. Aber ich liebe dieses etwas Erforschen, so einem Thema nachspüren. Und das ist halt am besten, wenn man das auf verschiedenen Kanälen tut.
Anna, wie schön, dass du heute mit der frühen Pflanzung hier bei mir zu Gast warst und mit deinem Buch auch Platz und Raum geschaffen hast für Fragen und Empfindungen, die für so viele Frauen prägnante Lebensfragen sind und natürlich auch für ihre PartnerInnen. Ich freue mich sehr, dass du uns zum Ausklang noch eine Lesekostprobe geben magst und nutze deshalb jetzt schon mal die Gelegenheit, mich sehr herzlich bei dir für deinen Besuch hier in der Radetzkystraße 1 zu bedanken. So schön, dass du da warst, Anna.
Ja, danke. Und es flurte um mich herum Friederike Mayröcker. Frühling, Flora. In unserem Garten sind die Spitzen erster Frühlingsblüher zu sehen. Eine Schneedecke legt sich über die Blütensprieße. Ich sitze am Fenster und warte, bis E neben mir aufwacht. Sie ist 5 Tage alt. Einzelne Knospen streckten ihre Köpfe aus der Erde, als wir nach Hause kamen. Außerdem blühten auf der Wiese Primeln und Krokusse. Fortwährend dieses Öffnen und Schließen der Augen, fortwährend dieses Wachsein und Schlafsein. Ich schreibe links oder rechts, je nach Stillposition. Entweder raschelt der Bleistift oder eine Buchseite knistert. Ich mache das Wochenbett lesend und schreibend bewohnbar. Das Baby, erst in mir, dann auf mir, halb du, halb ich, fadendünne Grenzlinie, übertreten unerwünscht. Ich trage Hemden meines Bruders, Blusen meiner Großmutter. Vergesse mitten im Satz, was ich sagen will. Der erste Spaziergang mit dem Kinderwagen außerhalb des Gartens. Eine Freundin begleitet mich. Wir drehen kleine Runden. Auf dem Foto sehe ich strahlend aus, stolz. Gefühlt habe ich mich wackelig. Ich esse Karotten und Äpfel unter der Dusche. E ist 10 Tage alt. Mein Leben zwischen 2 Leben auch. Es glückliches Staunen in der Badewanne. Ist es ein Erinnern? Ich sei nun ein richtiges Mütterchen geworden, meint die betagte Nachbarin. Du Mütterli, ruft sie freudig aus. Meine Freundin schreibt mir aus Ankara, dass ihre pensionierten Nachbarn den ganzen Tag auf dem Balkon sitzen und lesen. Sie lesen und lesen und lesen. Ich liege mit Schüttelfrost im Bett und denke an diese lesenden, sich sonnenden Männer. E nimmt zu, entfaltet sich. Ich sehe mich in E's Pupillen, sehe E's Mutter in ihren Pupillen sich spiegeln, sehe mich, von übergebeugt, still. Ich sehe mich aber nicht in E's Blick, noch geht dieser hauptsächlich nach innen. Ich sehe meine Vorstellungen ihre Schutzhüllen verlieren, bin von je einem Auge berührt.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.